Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Ausgabe des Mittost-Podiums. Wir treffen uns im Internet, besser gesagt bei einer Telefonkonferenz heute, zu einem sehr schwierigen Thema. Wir möchten nämlich über die Situation der Roma in Mittel- und Osteuropa sprechen. Anlass ist dafür eine Studie der GESIS in Berlin. Die hat Ende letzten Jahres eine Studie herausgegeben mit Fallstudien über die Situation der Roma in verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas. Die habe ich mit sehr großer Aufmerksamkeit gelesen und sehr viele überraschende und interessante Punkte darin gefunden. Deswegen habe ich mir vorgenommen, einige Menschen am Telefon zusammenzubringen und das dann auch zu publizieren, die darüber etwas mehr sagen können. Und ich bin sehr froh, dass wir Herrn Dr. Rajko Djuric gewonnen haben. Herr Djuric war lange Zeit der Generalsekretär der Weltliga der Roma. Er hat sich als Politiker in seiner Heimat Jugoslawien über Jahrzehnte eingesetzt für die Beteiligung, für die Besserstellung der Gruppe der Roma in Jugoslawien, später auch in Serbien. Er lebt heute in Belgrad und von dort ist er auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Djuric.
Dankeschön.
Die zweite im Bunde ist Silja Schultheiß, eine Deutsche, die aber seit Jahr und Tag in Prag lebt, in der Tschechischen Republik und dort als Rundfunkjournalistin tätig ist und schon viele Berichte über die spezielle und Teil auch ganz besonders schwierige Situation der Roma in der Tschechischen Republik produziert hat. Ein herzliches Willkommen an Silja Schultheiß.
Vielen Dank für die Einladung.
Der dritte ist hier bei mir sozusagen, aber auch am Telefon, nun nicht in Berlin. Es handelt sich um Joachim Kraus. Er ist seit langen Jahren engagiert in der Forschung und als Publizist auch tätig. Und er ist ein Experte insbesondere für die Situation der Roma in Rumänien. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, einen schönen guten Tag.
Meine erste Frage zuerst einmal an Herrn Dr. Djuric. Sie sind selber Rom und haben sich als Intellektueller und Politiker, das habe ich schon gesagt, jahrzehntelang für die Sache der Roma eingesetzt. Dabei ging es Ihnen ja nicht nur um die Verbesserung der sozialen Situation, sondern vor allen Dingen auch um die Anerkennung der Identität und der besonderen Kultur der Roma. Wie würden Sie denn heute jemanden, der nicht so viel wie über Roma weiß, und leider wissen die meisten ja nicht viel, erklären, was die wesentlichen Probleme der Roma in Osteuropa sind und was eigentlich auch die besondere Kultur ihres Volkes heute noch ausmacht?
Also wenn es geht um Roma aus Sinti, das ist, könnte man sagen, paradigmatische Beispiele, die zeigen, wie die Vergangenheit in die Gegenwart reicht. Nämlich sie haben also erwähnt diese Studie und also ich weiß schon, gibt es noch andere Studien, die haben ganz klar also gezeigt, dass in Mittel- und Osteuropa sind die Roma die Hauptverlierer des Systemwechsels. Und dadurch brauchen wir heutzutage eine neue europäische Politik, wenn es geht um Roma und Sinti. Ich werde noch eine Studie von der Vereinten Nationen erwähnen. Nämlich es geht um ein Report der Vereinten Nationen über die Lebensbedingungen der Roma in Mittel- und Osteuropa hat Beweise geliefert, dass der Lebensstandard der Roma, deren Anzahl ca. 12 Millionen beträgt, unter dem Lebensstandard in Afrika ist. Ihre Lebensbedingungen entsprechen denen, die Einwohner von subsaharischen Ländern wie zum Beispiel Simbabwe und Botswana. Das ist also meiner Meinung nach keine soziale Frage, das ist vor allem eine politische Frage par excellence.
Was, um auf den zweiten Teil der Frage nochmal zu kommen, auf jeden Fall eine politische Frage, da stimme ich Ihnen zu. Was macht denn eigentlich die Unterscheidung der Roma aus? Also was ist einmal das, was Sie aus Sicht der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet? Und was ist aus Ihrer eigenen Sicht, aus Sicht der Roma, das, was Sie neben der ethnischen Zusammengehörigkeit zu einem Volk macht?
Also zunächst muss man das historisch betrachten, nämlich Exodus der Roma und Sinti hat seit 12. Jahrhundert begonnen, also die Kriege waren Hauptursache für dieses Exodus. Aber ganz kurz gesagt, also sie sind in Europa seit 16. Jahrhundert und mit Beginn des 16. Jahrhunderts sind die staatlichen Gesetzungen sie in verschiedenen Ländern der härtesten Verfolgung aus. Also ich werde ganz kurz sagen, die Leidensgeschichte der Roma im 17. und 18. Jahrhundert ist voller schreckliche Ereignisse, Erschießungen, Erhängungen und Folter. Und später, wie schon bekannt, ist Nazizeit gekommen. Mir scheint, darüber soll man nicht viel reden. Diese historischen Tatsachen sind schon bekannt. Also, aber es geht darum, dass Roma sind noch immer diskriminiert aus rassischen Gründen. Also als Argument, kleine Vergleichung, es ist völlig egal, ob heutzutage Roma leben in Westeuropa oder westeuropäische Länder oder osteuropäische Länder, demokratische oder undemokratische Länder, Rechtsstaaten oder Unrechtsstaaten. Im Grunde genommen also, sie sind in ähnliche oder manchmal sogar identische Situation. Also das heißt, es geht um eine rassische Diskriminierung oder wie hat ein Soziologe aus Niederlande gesagt, es geht um Zigeunerwahn. Also, und dieser Zigeunerwahn, leider Gottes, dauert über 500 Jahren in Europa. Das ist Hauptursache.
Also das scheint mir doch ein sehr interessanter Punkt zu sein. Erstmal, dass Sie gesagt haben, gerade in Mittel- und Osteuropa sind die Roma Verlierer dieser großen Wende, der demokratischen Erneuerung, auch des wirtschaftlichen Aufstieges der neuen Staaten in oder der befreiten oder jetzt demokratischen Staaten in Mittelost- und Südosteuropa. Das ist als erstes schon mal bemerkenswert, weil sie offensichtlich von einer insgesamt positiven Entwicklung abgekoppelt sind. Und das zweite ist tatsächlich, dass sie jetzt gerade gesagt haben, egal ob das Diktaturen sind oder ob das Demokratien sind, die Benachteiligung eigentlich der Roma ist überall genau die gleiche. Das werden wir vor dem Hintergrund der Frage, was kann eigentlich eine europäische Staatengemeinschaft, die sich als Gemeinschaft demokratischer Staaten versteht, was kann die eigentlich ertragen an Diskriminierung von Einzelnen, an insbesondere rassischer Benachteiligung, wie Sie das formuliert haben. Die Frage möchte ich weitergeben an Silija Schultheis. Sie sind seit einigen Jahren, das hatte ich gesagt, in der Tschechischen Republik und berichten regelmäßig über die Situation der Roma in Tschechien. Das ist ja eine Sache, die auch in die deutschen, unter anderem Zeitungen, öfter mal kommt, wenn zum Beispiel ein Bürgermeister vorschlägt, eine Mauer zu errichten, um die Probleme zwischen tschechischen Mehrheitsbevölkerung und den dort lebenden Roma irgendwie durch eine Mauer zu lösen. Was natürlich insbesondere uns Deutschen als seltsame Idee vorkommt, aber in Tschechien ist das tagtägliche Realität. Was macht denn die Situation der Roma in Tschechien so besonders schwierig?
Also ich möchte an das, was Herr Dr. Djuric gesagt hat, anknüpfen und was Sie auch gerade nochmal erwähnt haben, Verlierer des Systemwechsels. Das trifft in Tschechien für die tschechischen Roma voll und ganz zu. Also es kam nach 1989 hier zu einer systematischen Ausgrenzung der Roma. Die Roma sind eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Rund ein Drittel lebt in ghettoähnlichen Siedlungen. Da gab es vor 3 Jahren eine Studie, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. In diesen Siedlungen herrscht eine Arbeitslosigkeit von über 90%. Die Kinder gehen auf Sonderschulen, haben minimale Aussichten, Ausbildungsaussichten. Es ist ein Teufelskreis. Man wird als Roma-Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Sonderschule gesteckt. Diese Situation hat jetzt gerade auch Amnesty International kritisiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat da auch schon appelliert an die tschechische Regierung, diese Situation zu verändern. Also es kommt zur systematischen Ausgrenzung. Und die eine Sache ist auch nochmal das, was Herr Djuric schon gesagt hat, ganz klar ein politisches Problem, denn die tschechische Politik hat es versäumt, hier etwas zu tun. Das Thema der Sonderschulen wurde schon seit Jahren, schon als ich 2001 in die Tschechische Republik gekommen bin, war das ein Thema und es ist bislang hat sich de facto nichts daran geändert. Also klares politisches Versagen, aber es ist auch ein gesellschaftliches Problem hier, denn es fehlt eine Gegenöffentlichkeit. Es kam hier in den letzten 2 Jahren zu sehr starken, auch rechtsextremistischen Attacken, speziell auf Roma. Und da kam schon auch das Thema auf, was macht denn eigentlich die tschechische Gesellschaft dagegen? Warum lässt man es denn zu? Warum lässt man sich denn gefallen, dass Rechtsextremisten sich hier den öffentlichen Raum auf solch eine Weise erobern? Es gab ja kürzlich in Dresden eine große antirassistische Demonstration und da wurde auch hier in Tschechien viel darüber berichtet und das wurde als positives Gegenbeispiel zum Beispiel gesehen, wie man auch auf so einen Druck reagieren kann. Und deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das eindeutig als politische Frage sehen würde oder nicht auch doch als stark gesellschaftliches Problem. Denn in Tschechien ist es so, es gibt einfach durch die 40 Jahre Kommunismus hier, wo ja alle Minderheiten und alles Andersartige wirklich systematisch auch weggeredet wurde und auch beseitigt wurde, es gibt hier einfach keine multikulturelle Gesellschaft. Und die Tschechen sagen auch von sich selber viele, dass sie xenophobe Züge haben. Also das ist ganz sicherlich auch ein großes Problem hier.
Das heißt, Sie würden auch sagen, dass auch der Hass auf Roma oder zumindest starke Vorurteile gegen Roma jetzt nicht eine Frage von 10-15% sind, die vielleicht rechtsextremen Tendenzen ab und zu anhängen, sondern ist tatsächlich quer durch die Gesellschaft eine Tatsache. Ist das so?
Ist es so. Es gibt regelmäßig Umfragen, bei denen rauskommt, dass 70% der Tschechen ungefähr sagen, sie wünschen sich keinen Rom als Nachbarn. Also es sind schon sehr stark verbreitet. Ich muss auch ehrlich zugeben, auch unter meinen tschechischen Freunden bin ich manchmal überrascht, wie stark da doch irgendwie so diese latenten Vorbehalte da sind, wo man da sagt, ich bin ja nicht ausländerfeindlich, aber die Roma muss ja nicht sein, so. Also das doch kann man schon ganz klar so sagen.
Wir kommen auf diese Frage, ist es eine politische Frage oder eine gesellschaftliche Frage, im weiteren Gespräch nochmal zurück. Ich möchte erstmal die Tour sozusagen vom ehemaligen Jugoslawien über Tschechien noch ein bisschen vollenden, soweit wir das im Rahmen dieses Gespräches tun können. Und Joachim Kraus fragen, wie es in Rumänien aussieht und was es vielleicht auch für Unterschiede zu Tschechien gibt. Denn in Rumänien leben besonders viele Roma, sowohl von der absoluten Zahl her als auch vom Zahlenverhältnis der Bevölkerungsmehrheit zur Roma-Minderheit. Ich weiß nicht, Herr Kraus, ob Sie uns noch mal genauere Zahlen nennen können. Sie haben auch sich mit der Geschichte der Roma in Rumänien sehr stark beschäftigt. Können Sie uns denn sagen, warum es gerade dort so viele Roma gibt und wie sich diese Bevölkerungsgruppe in Rumänien entwickelt hat und wie die Situation heute ist natürlich?
Die rumänische Antwort auf diese Frage, warum es so viele Roma in Rumänien heute gibt, würde wahrscheinlich so ausfallen, dass es an der rumänischen Toleranz und Gutmütigkeit liegen würde. Das ist eine ganz kurze, prägnante Antwort, die natürlich so nicht stimmt. Die Wirklichkeit ist sehr viel differenzierter. Richtig ist auf jeden Fall, dass wir einen sehr hohen Bevölkerungsanteil in Rumänien finden. Hier haben wir das relativ übliche Problem, dass es eine große Diskrepanz zwischen offizieller Zahl und den geschätzten Zahlen gibt. Also laut offizieller Zählung des Jahres 2002 der Bevölkerungsanteil bei ca. 2,5%, in absoluter Zahl wäre das dann 500.000. Schätzungen gehen aber von bis zu 2 Millionen Roma in Rumänien aus. Rumänien ist auf jeden Fall besonders geeignet. Die Probleme, die es insgesamt in Ost- und Südosteuropa gibt, zu verdeutlichen. Das hat nicht nur was mit der Zahl, der hohen Zahl zu tun, das hat was auch mit der hohen Heterogenität der Roma-Gruppen in Rumänien zu tun, die sich auch aufgrund historischer Besonderheiten entwickelt hat. Hier muss man eben immer im Kopf behalten, dass Rumänien zum einen mit dem siebenbürgischen Teil natürlich eher in den mitteleuropäischen Raum gehört und mit den rumänischen Fürstentümern doch eher in den südosteuropäischen Raum. Und Rumänien galt, also wenn man jetzt ganz Rumänien nimmt, galt sowohl die Donaufürstentümer als auch Siebenbürgen schon sehr frühzeitig als eine Art europäisches Heimatland der Roma.
Mhm.
Es ist auch so, wir können also für zahlreiche Roma-Gruppen einen sprachlichen Kontakt zur rumänischen Bevölkerung nachweisen. Also auch zu Bevölkerung, also Roma-Gruppen, die sich heute gar nicht mehr in diesem Raum befinden.
An der Stelle vielleicht eine Frage. Es gibt ja auch häufig Verwirrung, weil der Begriff Roma und Romania, Rumänisch, ja sehr eng beieinander liegt. Aber das ist eine zufällige Wortgleichheit, oder?
Das ist eine wirklich zufällige Wortnähe, die, ja, aus rumänischer Sicht stellt die sich natürlich wirklich auch dar. Also dieses Rumän und Rom, das scheint sehr, sehr nah beieinander zu sein. Und sorgt immer wieder für Aufregung, weil natürlich in der westeuropäischen Öffentlichkeit diese Differenz nicht so wahrgenommen wird, dass es also nichts erstmal miteinander zu tun hat. Speist sich aber das Wort Rom, kommt also wirklich aus dem Romanes, bedeutet ja so viel wie Mensch, und das Rumän bezieht sich eben auf die Latinität der Rumänen. Also schon zwei ganz unterschiedliche Hintergründe. Warum es aber eben diese Kontinuität einer doch sehr beträchtlichen Roma-Bevölkerung in Rumänien gibt, hat siedlungsgeschichtliche Gründe. Die drei Teile, die ich gerade genannt habe, die rumänischen Teile, waren einfach im 15. Jahrhundert sehr dünn besiedelt. Und es war einfach eine soziale, wirtschaftliche Realität, dass wenn eine Bevölkerungsgruppe durch diesen Raum zog, man konnte sie nicht so ohne weiteres weiterziehen lassen. Also die adligen Grundherren hatten ein sehr vitales Interesse, Arbeitskräfte in der Region zu halten. Einmal für die Landwirtschaft und zum anderen auch im Handwerk wurden Roma dringend benötigt.
Das heißt eigentlich in Rumänien eine untypische Situation, weil die durchziehenden Gruppen von Roma eher am Ort festgehalten und entweder in Leibeigenschaft oder aber zumindest als Handwerker dort festgehalten und wirtschaftlich auch gern gesehen werden, wenn ja meistens den umherziehenden Roma-Familien es eher so begegnete, dass sie häufig unerwünscht waren und gerade mit der Polizei über viele Jahrhunderte ja immer in große Schwierigkeiten geraten sind. Das heißt, in Rumänien waren sie ein wichtiger Faktor auch für die Entwicklung des Landes und für die Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Wirtschaft. Ist das
ja
richtig?
Ja, das kann man also auch für weite Teile Ungarns sagen. Und hier muss man ja immer hinzurechnen, dass das auch für weite Teile der Slowakei zutrifft. Also wir haben also nicht für den rein rumänischen Raum, sondern dieses Phänomen finden wir schon wirklich bis in den slowakischen und ungarischen Raum hinein, dass die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und natürlich in dem Moment, wo es auch Missernten gab, wo bestimmte Ereignisse dafür sorgt, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht wurden, kam es auch hier zu Vertreibungen. Sicherlich. Mhm. Also dieses Phänomen haben wir schon. Aber insgesamt haben wir natürlich in dem ganzen osteuropäischen Raum eine viel höhere Sesshaftigkeit als im westeuropäischen Raum. Das ist also ganz eigentlich also für die Gegenwart doch sehr wichtig, dass dieses scheinbare Migrationspotenzial, diese Gefahr, dass also jetzt Millionen von Roma nach Westeuropa strömen würden, und das würde mit einer traditionellen Wanderfreudigkeit, mit dem genetischen Nomadentum zusammenhängen, dass das natürlich keine wirkliche historische Realität darstellt. Also wir haben in dem süd- und osteuropäischen Raum eine sehr hohe Sesshaftigkeit und zu einem sehr frühen Zeitpunkt.
Mhm.
Ja, also das ist einfach eine ganz interessante.
Das heißt, hier haben wir es auch in der Darstellung zum Beispiel in der deutschen Presse oder in der europäischen, westeuropäischen Presse auch mit einer Fehlwahrnehmung zu tun, dass die rumänischen Roma, die hier zum Beispiel in den Fußgängern als Bettler auftauchen, aber halt einfach unter dem großen Begriff nomadisierende Zigeuner irgendwie gefasst werden. Dabei sind es eigentlich jetzt nicht Gruppen von Roma, die umherziehen, sondern es sind einfach rumänische Roma, die sich auf den Weg gemacht haben, nachdem sie lange Jahrhunderte dort eigentlich sesshaft gelebt haben.
Ja, es ist oft einfach eine soziale Realität, ne? Also es hat nichts mit irgendwelchen traditionell eingeübten Wanderwegen zu tun, sondern das ist einfach eine soziale Realität, dass diese Bevölkerungsgruppen einfach seit 1989, und das ist ja jetzt der gemeinsame Punkt, dramatische Verschlechterungen erfahren haben. Also sie sind die Ersten gewesen, die entlassen wurden, und sind die Letzten, die überhaupt wieder Arbeitsmöglichkeiten finden.
Ich würde gerne diese Frage weitergeben an Herrn Dr. Djuric. Wie, wenn Sie das jetzt hören, die Situation der tschechischen Roma, da haben wir vor allen Dingen über die gesellschaftliche Nichtakzeptanz der Gruppe der Roma gesprochen, aber auch die historische Entwicklung in Ungarn, Slowakei und Rumänien. Gibt es eine spezifische Geschichte der Roma im jugoslawischen Raum? Hat man dort eigentlich ähnliche Siedlungs- und soziale Strukturen, wie es etwa in Rumänien ist? Oder gibt es da Besonderheiten? Und wie haben, das ist meine zweite Frage, wie haben die Roma eigentlich diesen Krieg erlebt, und welche besonderen Schwierigkeiten, besonderen Härten haben sie dort im Laufe der Balkankriege in den 90er Jahren erlebt?
Ja, das ist eine gute Frage. Nämlich in Serbien gibt es circa 600.000 Roma, also manche also schätzen bis 800.000 Roma, und man weiß ganz genau, hier in Serbien ohne Kosovo-Gebiet existieren 1.124 Roma-Siedlungen. Also das ist nationale Minderheit Nummer 1 in Serbien. Natürlich, wenn es geht um die sozialen und andere Probleme, also die Situation ist, könnte man sagen, also ähnlich oder manchmal identisch. Also meiner Meinung nach, es geht um eine Hauptfrage. Also wir dürfen nicht vergessen, was passierte nach der Wendung in ehemalige kommunistische Länder. Nämlich, das war kein Demokratisierungsprozess. Das war eine Erneuerung, also die alte totalitäre Kräfte. Weil überall, angefangen von Rumänien, es geht um Antonescu, also Gruppen, dann in Bulgarien Ex-Faschisten, in Serbien auch Četnik-Banden, und natürlich durch dieser Krieg, also waren zahlreiche totalitäre, paramilitärische, neofaschistische Gruppen in Kroatien, Ustascha-Bewegung und so weiter und so fort. Und auf anderer Seite, wir haben noch immer keine demokratische Politik. Im Grunde genommen, wenn ich darf sowas sagen, das ist eine Ampelpolitik. Ein bisschen schwarz-grün, ein bisschen schwarz-rot, ein bisschen gelb-schwarz und so weiter und so fort. Das heißt also, mit dieser Politik kann man nicht die Minderheitsrechte bewahren. Und zwar, also die neue Situation in Europa hat gesagt, ganz klar, dass Minderheitsschutz, und das ist heutzutage Hauptpunkt, wenn es geht um Europäische Union, Europaparlament und sogar der Vereinten Nationen. Es geht um Minderheitsschutz, aber das ist nur Vorstufe für eine Minderheitenpolitik. Minderheitenpolitik als Begriff noch immer ist terra incognita sozusagen in Europa. Kein Problem für Roma und Sinti, weil Roma und Sinti sind zum Glück oder leider Gottes, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, also eine transeuropäische nationale Minderheit. Und zweitens, nationale Minderheit, Günter Grass hat übrigens darüber geschrieben, ein Volk ohne Stimme. Sie haben noch immer keine Vertretung. Also es geht nicht nur um Romans nationale Minderheit. Es geht vor allem um die Menschen und zweitens um die Bürger. Also das heißt, es geht um Menschen und bürgerliche Rechte. Die sind völlig total sozusagen also kaputt gemacht, wenn es geht um Roman Sinti.
Glauben Sie denn, dass eine Politik, eine Minderheitenpolitik, die, wie Sie sie vorschlagen, auch durchsetzbar wäre? Denn angesichts der großen Vorurteile und der, zum Beispiel auch jetzt in der Wirtschaftskrise, der großen sozialen Probleme, die es ja auch in den anderen Teilen der Bevölkerung gibt, natürlich die Roma zuerst treffen, aber da nimmt ja eher die Bereitschaft für eine positive Diskriminierung von besonders benachteiligten Gruppen wie den Roma zu akzeptieren, diese Bereitschaft nimmt ja eher ab. Das heißt, je schlechter es den Menschen insgesamt geht, desto weniger werden sie bereit sein, auch zum Beispiel besondere Förderprogramme für Roma-Kinder mit guten Schulleistungen auch zu akzeptieren, zu finanzieren und zu unterstützen. Gibt es denn da positive Beispiele oder haben wir überall die identisch gleich schlechte Politik und gleich schlechte Situation?
Positive Beispiele also, aber natürlich, es geht vor allem um unsere gemeinsame Zukunft. Also wenn wir werden akzeptieren weiter die Unmenschlichkeit als unsere gemeinsame Zukunft, dann gibt es keine Chancen, weder für Roma noch für anderen. Aber wer ist unser menschliche vor allem Ziel und natürlich Politik. Ich bin damit, also ich stimme zu, Politik ist nicht alles, aber leider Gottes, Politik steht in aller Sache. Das ist ein wesentliches Problem für mich, also warum Politik ist so unbegrenzt heutzutage. Also muss man dann mittels Politik entsprechende Lösungen zu finden, beziehungsweise, wenn es geht um Roma und Sinti, die europäische Dimension einer Roma-Politik darstellen und natürlich entsprechende Mechanismen zu finden. Zweitens, es geht um, wie gesagt, also Menschen- und bürgerliche Rechten. Und drittens soll man nicht vergessen, darüber übrigens hat Anna Arendt sehr viel geschrieben, also Antisemitismus versus Antiziganismus sind sozusagen die Zwillinge. Also, und Antisemitismus und Antiziganismus waren immer die Quelle für totalitäre Kräfte und Bewegungen.
Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Frau Schultheiß, meine Frage auch an Sie. Gibt es positive Ausnahmen und Beispiele? Gibt es Gemeinden, wo auch Roma-Vertreter aktiv sich am Stadtrats, am kommunalpolitischen Leben beteiligen? Denn die europäische Vertretung im zum Beispiel Europaparlament oder auf der Ebene des Europarats ist das eine, aber die konkrete Arbeit im Zusammenleben vor Ort ist ja das andere. Haben Sie da nur Schreckensmeldungen zu vermelden oder gibt es auch positive Beispiele und Ansätze?
Also ich wollte gerade auch schon einhaken, was Herr Dr. Djuric gesagt hat. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Interessensvertretung, auch eine gemeinsame Interessensvertretung. Es gab vor einem Jahr, hat der damalige tschechische EU-Kommissar Wladimir Spidla in Prag eine europäische Roma-Plattform ins Leben gerufen, um genau eben nach solchen gemeinsamen europäischen Strategien gegen Ausgrenzung zu suchen. Und ich finde diesen Ansatz sehr wichtig, dass man sich das gemeinsame Problem vor Augen führt, das ist in Tschechien oft das Problem, dass jeder so für sich kämpft, auch die Roma-Verbände untereinander teilweise zerstritten sind, nicht an einem Strang ziehen und dadurch natürlich weniger erreichen, als sie es würden, wenn sie sich verbünden würden. Insofern also dieses Gemeinsame sicherlich sehr wichtig. Ich sehe einen positiven Ansatz, auf jeden Fall auch in der Gefahr von Extremismus. Es gibt in der tschechischen Gesellschaft hier auch, war das ein Warnsignal, zum Beispiel im letzten Jahr gab es einen Brandanschlag auf eine Roma-Familie, auf ein zweijähriges Kind, was dann mit 80% Verbrennungen im Krankenhaus gelandet ist. Und daraufhin hat es erstmals seit den fast 10 Jahren, die ich jetzt in Tschechien bin, habe ich das erlebt, gab es wirklich landesweit Proteste, richtige Kettendemonstrationen in verschiedenen Städten unter dem Motto, es reicht. Ja, es geht jetzt uns zu weit, uns Bürgern auch, das waren nicht nur von Roma-Angehörigen Demonstrationen, sondern eben auch von tschechischen Bürgern, wo man eben gemerkt hat, wenn es jetzt wirklich in Richtung Rechtsextremismus geht, dann wollen wir auch nicht mehr mitmachen. Also insofern, Sie hatten ja vorhin gefragt, ob es so die Mehrzahl der tschechischen Bürger solche rechtsextremistischen Tendenzen unterstützt. Also soweit, das sehe ich schon positiv, würden dann die meisten doch nicht gehen. Es gab hier auch noch eine positive Entwicklung, sehr erfreulich in diesem Jahr. Vor ein paar Wochen gerade wurde die rechtsextreme Arbeiterpartei in Tschechien verboten. Das war auch ein ganz wichtiger Schritt, auf den auch eine ganz wichtige Symbolbedeutung oder Symbolwirkung für die Roma, weil eben man kann viel reden, aber wenn die juristischen Konsequenzen immer fehlen und solche Anschläge nicht geahndet werden oder entsprechende Parteien nicht verboten werden, dann bleibt es halt unglaubwürdig für die Betroffenen. Und insofern war dieser Schritt sehr, sehr wichtig. Das vielleicht also zwei erfreuliche Entwicklungen, die ich sehen würde hier.
Ich würde die Frage also auch nach der politischen Vertretung und der politischen Relevanz würde ich gerne nochmal weitergeben. Frau Schultheiß hat gerade gesagt, dass die ein tschechischer Sozialdemokrat eben auch sich dieses Themas angenommen hat. Wenn die Roma so viele sind in den Ländern, dann müssen sie ja eigentlich auch, soweit sie zur Wahl gehen, ein politischer Faktor sein, zumindest potenziell. Herr Kraus, wie ist es denn in Rumänien und auch in den Nachbarländern, wo Sie vielleicht das auch im Blick haben? Gibt es sowas wie ein Selbstbewusstsein der Roma auf der politischen Ebene? Und ist es auch ein Thema, was relevanter wird, in dem Sinne, wie Frau Schultheiß das gerade auch aus Tschechien berichtet hat?
Also insgesamt will ich vorausschicken, dass es natürlich immer so ein Zahlenspiel gibt. Also es wird gesagt, es sind 10, 12 Millionen Roma, ein Großteil davon eben in den osteuropäischen Gesellschaften, und würden die alle zur Wahl gehen und mit einer Stimme sprechen, dann würden die ein politisches Gewicht bekommen, und das wäre so ungefähr die Hausaufgabe, die seitens der Roma zu erledigen ist. Die Heterogenität der Roma verbietet eigentlich dieses Vorgehen. Also es wird schon für ein Land kaum möglich sein, dass die Roma einheitlich eine Roma-Vertretung wählen, ob nun als zivilgesellschaftliche Organisation oder als politische Organisation. Ich denke, in erster Linie müssen einfach die jeweiligen Länder mit ihren Regierungen, mit ihren Parlamenten dafür sorgen, dass die Bürgerrechte zu Hause für alle gelten. Das Gleiche kann man natürlich nach Westeuropa spielen, aber wir wollen jetzt über Osteuropa sprechen. Weil auch ein Bürgermeister ist einfach, also um es weiter runterzubrechen, nicht auf der nationalen Ebene zu belassen, ein Bürgermeister ist einfach erstmal für seine vor Ort lebenden Bürger zuständig. Und wenn es hier die Bereitschaft nicht gibt, Projekte, derer es ja auf EU-Ebene und dann runtergebrochen auf nationaler Ebene doch eine ganz erhebliche Zahl gibt, aber wenn es keine Unterstützung auf lokaler Ebene gibt, dann laufen all diese Bemühungen ins Leere. Und auch nur auf lokaler Ebene wird man Strukturen erstmal entwickeln können, stärken können, die langfristig auch vielleicht für ein übergreifendes Gruppenbewusstsein sorgen können. Momentan gibt es einfach, wenn es überhaupt dieses Bewusstsein gibt, wir sind Roma und wir müssen gemeinsam etwas tun, dann gibt es das in sehr engen Zusammenhängen, auf Landesebene eigentlich ist es nicht zu finden.
Kann ich voll zustimmen, wenn ich kurz das ergänzen darf für Tschechien, das mit der lokalen Ebene. Ich habe kürzlich mal mit einer Angehörigen aus dem Rat der tschechischen Regierung für Roma-Angelegenheiten gesprochen, und die hat auch mir genau das bestätigt: solange auf lokaler Ebene nichts passiert, können wir hier in der Regierung noch so tolle Pläne machen und Programme beschließen. Wenn sie nicht umgesetzt werden, dann ändert es gar nichts. Das fiel ja vorhin schon als Beispiel mit dem Mauerbau in Ústí nad Labem. Das war auch so ein Fall. Da gibt es eine Stadt, da passiert sowas, und also solche Sachen passieren hier auf lokaler Ebene, und da stehen dann wirklich sehr viele Bürger dahinter, das muss man leider sagen. Dass Politiker, die mal eben kurz in einer Nacht- und Nebelaktion beschließen, dass die Roma aus der jeweiligen Stadt an den Stadtrand in Containersiedlungen alle umgesiedelt werden, die rangieren hier auf höchsten Plätzen in der Beliebtheitsskala in Tschechien. Das ist leider so.
Ich würde gerne noch Herrn Djuric eine persönliche Frage stellen. Sie sind ja nun Soziologe und Philosoph, Akademiker, und Sie sind viel in der Welt herumgekommen, haben Bücher geschrieben. Welche Rolle spielen denn die Intellektuellen unter den Roma? Ich frage Sie das deswegen, weil es auch ein weit verbreitetes Vorurteil gibt, dass jemand, der zur Schule geht, dann eigentlich von den Roma-Familien verstoßen würde und aufhören würde, ein Rom zu sein. Was halten Sie von solchen Aussagen?
Das stimmt gar nicht. Also Ausbildung ist sicherlich Ausgangspunkt aus diesem Teufelskreis. Und also ich weiß schon, das gibt es natürlich solche, wie kann man sagen, Meinungen. Aber natürlich, es geht darum, dass manche versuchen also diesen Kreis für Emanzipation der Roma sozusagen zu machen. Also ich wiederhole, Ausbildung und Ausbildung und Ausbildung, weil ohne Ausbildung gibt es keinen Schritt vorne. Natürlich, die Roma sind noch immer in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben schon gehört, also es geht um politische, wirtschaftliche, kulturelle Situation, Rechtsradikalen und so weiter und so fort. Und heutzutage also muss man die Ausbildung mit Geldern bezahlen. Leider Gottes, die Roma sind nicht in einer solchen Lage. Ohne Intellektuelle kann man nicht zwei sehr wichtige Ziele erreichen. Es geht vor allem um Anerkennung, nämlich per Definition gegenseitige Anerkennung gilt als notwendig für jede Art von Zusammenleben. Wird ein Gruppenmitglied nicht anerkannt, also gerät es in Gefahr, zur Außenseiter zu werden. Und das ist heutzutage also typisch für Roma und Sinti in Europa. Zweitens, die Anerkennung anderer Menschen schließt Verpflichtungen ihnen gegenüber ein, die von ihrer Respektierung als Personen über die Zustimmung zu ihren Bedürfnissen und Wünschen bis hin zur Würdigung ihrer Leistungen reicht. Also wenn ich darf zitieren, und mir scheint, es ist sozusagen heutzutage sehr wichtig, Ernst Tugendhat schrieb im Vorwort für das Buch ja im Auschwitz vergaß, bis heute verfolgt. Eine gute Belehrung. Im Dritten Reich, ich zitiere, galten wir Juden als Untermenschen. Die Roma und Sinti werden noch heute zwar nicht offen bezeichnet, aber empfunden und behandelt. Also, ich spüre das tagtäglich. Egal, bin ich hier in Serbien oder in Deutschland oder in Frankreich oder in Brüssel und so weiter und so fort. Also, dieser Satz, welches hat Ernst Tugendhat formuliert. Zweite sehr wichtige Frage ist natürlich Identität bei Roma und Sinti. Also, nämlich nach dem Verständnis der Soziologen also, wird Identität über Sprache und Kultur vermittelt und natürlich die Intellektuelle, wie übrigens bei allen anderen Völkern, spielen eine sehr große und sehr wichtige Rolle. Darum geht es.
Ist denn die Sprache Romanes in Gefahr, auch in mehreren Ländern, oder gibt es sie überall noch?
Ja und nein, nämlich heutzutage gibt es mehrere Lehrstühle an Universitäten, zum Beispiel in Frankreich an Universität in Alcoin Paris, dann in Budapest gibt es zwei Fakultäten, in Prag auch einen Lehrstuhl für Romologie, in Slowakei an Universität Nitra, in Bukarest, dann in Bulgarien, auch in Serbien gibt es einen Lehrstuhl, in Italien mir scheint noch und also sowas erwartet man noch in Mazedonien oder weiß ich nicht, also wo.
Roma also Sprache doch ein ganzes Netzwerk von auch wissenschaftlichen
Roma-Gymnasien, dann Roma-Sprache lernt man in mehrere elementare Hauptschulen und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es Tendenzen, also von besonders von rechtsradikalen Kräften, zum Beispiel ich erzähle jetzt über meine Erfahrung, die möchten sowas sozusagen a priori ablehnen. Und natürlich gibt es diejenigen, die haben absolute Verständnis für sowas.
Mit dieser Einschätzung würde ich gerne das Gespräch beschließen. Wir haben einige sehr besorgniserregende Fakten zusammentragen können in diesem Gespräch. Aber wir haben auch, glaube ich, die Punkte klargemacht, die eigentlich den Ansatz bieten für ein besseres Zusammenleben und eine bessere Situation der Roma. Das ist einerseits erstmal die grundsätzliche Anerkennung ihrer Identität und ihrer Anerkennung als Minderheiten in den jeweiligen Gesellschaften. Das ist eine Minderheitenpolitik, die Herr Dr. Djuric gefordert hat, die dazu führen soll, dass eben die Beteiligung auch an den Gesellschaften sich verbessert. Und das ist Bildung, damit eben die Partizipation tatsächlich auch möglich wird. Denn nur wenn man die Mittel hat, auch die intellektuellen Mittel, um sich in der Gesellschaft selber seinen Platz zu suchen und sich durchzusetzen, dann kann es auch so etwas wie Chancen geben für die Integration. Und dann werden viele der krisenhaften Entwicklungen, auch die eben auch insgesamt für die Gesellschaften sehr bedrohlich sind, wenn rechtsradikale Tendenzen zunehmen und ja auch die bürgerliche Gesellschaft an sich, auch die Gesellschaft der Mehrheitsbevölkerung bedrohen, dann werden die am Ende vielleicht einzugrenzen sein. Ich hoffe, wir haben mit unserer Diskussion einen kleinen Beitrag dazu geleistet und ich bedanke mich ganz herzlich bei Celia Schultheiß, bei Joachim Kraus und ganz besonders nach Belgrad bei Herrn Dr. Rajko Djuric, dass Sie dabei waren. Vielen Dank und auf Wiederhören in alle Richtungen.